Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Meinungsfreiheit wird uns gleich zweimal beschäftigen. Zunächst ein Gespräch mit dem Journalisten Deniz Yücel, der heute in Abwesenheit von einem türkischen Gericht verurteilt wurde. Und dann ein Gespräch mit dem deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht über programmatische Intoleranz von Intellektuellen in den USA. Und ja, Theater wurde auch gespielt. In Freiburg standen die 7 Todsünden von Brecht Weil auf dem Programm. 2 Jahre und 9 Monate, das ist das Strafmaß für den Journalisten Deniz Yücel. Der Vorwurf: Terror, Propaganda und Volksverhetzung. Der Journalist arbeitete als Auslandskorrespondent für die Tageszeitung Die Welt in der Türkei, bis er im Februar 2017 wegen seiner Artikel festgenommen und eingesperrt wurde. Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hatte bis zu 15 Jahren und 3 Monate Haft gefordert. Ich habe vor der Sendung mit Deniz Yücel gesprochen und ihn gefragt, ob er das Urteil so erwartet hatte.
Na, erwartet ist ein bisschen viel gesagt, aber ich habe gestern Abend noch zu meiner Frau Dilek gesagt, ich vermute mal so 2 Jahre plus minus 6 Monate, und damit lag ich ja fast richtig. Also ich war mir nicht sicher, natürlich hätte das Gericht auch dieser abenteuerlichen Forderung der Staatsanwaltschaft von 16 Jahren vielleicht nicht folgen, aber eher in die Richtung gehen können. Und natürlich hätte das Gericht eigentlich auch das tun können, was es hätte müssen, nämlich angesichts des Urteils des türkischen Verfassungsgerichts von letztem Jahr hätten sie mich freisprechen müssen. Ja. Womit ich wirklich nicht gerechnet habe und was mich auch nicht erwartet hat, dass, obwohl ich ja weiß, wie es um die türkische Justiz bestellt ist, obwohl es ja nicht das erste Mal ist, dass eine niedrigere Instanz sich über das Verfassungsgericht oder den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hinwegsetzt, obwohl ich also darauf gefasst war, hat mich das Ganze heute doch mehr aufgewühlt, als ich vermutet hatte. Ich bin nicht im Zugriff der türkischen Justiz, ich bin in Freiheit, ich habe damit gerechnet und trotzdem hat mich das heute schon aufgewühlt.
Ich finde es sehr interessant, dass Ihre relativ gute Prognose, Herr Yücel, dass die ja auch zeigt, dass Sie sich in die Richter hineinversetzen können. Also Sie wissen, mit welchen Kriterien die so jonglieren.
Ich bin denen nie persönlich begegnet. Ich habe auch meine Einlassung vor Gericht in Deutschland vor einem Gericht abgegeben. Aber es gibt ja Erfahrungswerte und ich beschäftige mich ja journalistisch mit der Türkei. Also das ist weniger sozusagen Empathie für Richter, den ich in meinem Leben nie gesehen habe, sondern es ist eher sozusagen Erfahrungswerte aus dem, wie sie in anderen Fällen gehandelt haben. Die türkische Regierung, also Tayyip Erdogan persönlich, hat vor 2,5 Jahren meine Freilassung veranlasst in direkten Gesprächen, die er mit dem damaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel geführt hat, also wo auch Bedingungen gestellt hat, ich muss das Land sofort verlassen und geräuschlos. Und gut, geräuschlos, das war noch nie meine Sache, aber verlassen habe ich das Land dann. Also wenn die jetzt wirklich ein Interesse gehabt hätten, mich lebenslang hinter Gittern zu sperren, dann hätten sie das damals wohl auch nicht gemacht. Also womit ich halt nicht gerechnet habe, wirklich, dass mich das so aufwühlen würde. Und das liegt daran, dass sozusagen diese ganze lange Reihe von Unrecht und auch von Skandalen, die dieses Verfahren bedeutet hat, also von den Umständen meiner Verhaftung über die öffentlichen Anschuldigungen, die Isolationshaft, die Misshandlung, die ich teilweise im Gefängnis ausgesetzt war, die Umstände meiner Freilassung sogar noch. All das war es voll mit rechtswidrigen Geschichten, voll mit Skandalen, und dass das Gericht diese lange Kette von Unrecht und von Skandalen nicht aufhebt, sondern noch eins draufsetzt, eigentlich sogar noch 2 Sachen draufsetzt. Nämlich, ich wurde ja nicht nur verurteilt, sondern es wurden neue Strafverfahren angeordnet, unter anderem wegen meiner schriftlichen Einlassung vor Gericht. Das ist nochmal ein weiterer Skandal, weil die Verteidigung eines Angeklagten vor Gericht ist eigentlich unantastbar. Und das hat mich da heute doch aufgewühlt, obwohl ich wirklich in einer sehr komfortablen Situation bin. Ich bin in Deutschland, ich bin in Freiheit, ich bin in Sicherheit. Ganz anders als Kolleginnen und Kollegen in der Türkei, immer noch um die 90 Kollegen, die in Haft sind, andere Kollegen, gegen die Verfahren laufen oder die jederzeit verhaftet werden können. Im Vergleich dazu möchte ich jetzt aber auch nicht so tun, als sei ich der größte Leidtragende dieses Unrechtsstaates.
Herr Yücel, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, die Politik Erdogans zweifelsohne, die wirkt, wie auch immer sie wirkt. Man kann sich auch vorstellen, dass sie in den Köpfen vieler junger Türkinnen und Türken nachhallt. Wie politisiert sind denn die jungen Menschen jenseits jetzt der großen Metropolen? Haben Sie da auch Erfahrungswerte gesammelt? Wissen Sie, wie die ticken?
Ich glaube, ich bin ja durch meine Arbeit auch aufgefallen. Ich glaube auch, dass meine deutschen Kollegen oder die ausländischen Kollegen da jetzt auch niemand sich auf den Schlips getreten fühlen würde, wenn ich sagen würde, dass ich zu den Korrespondenten gehörte, die am häufigsten im Land unterwegs waren, auch immer wieder in den kurdischen Gebieten. Aber dass ich als Journalist in der Türkei gearbeitet habe, das ist jetzt 3,5 Jahre her, wirklich. Danach war ich ein Jahr im Gefängnis, 2,5 Jahre bin ich draußen. Und jetzt wirklich qualifizierte Urteile über Stimmungslagen, auch bei jungen Leuten in der Provinz, also zu meiner Zeit als Korrespondent, hätte ich Ihnen da sofort darauf antworten können. Jetzt aus der Ferne, glaube ich, reicht jetzt mein Wissen einfach nicht, um da wirklich qualifiziert darauf zu antworten.
Viele Menschen, die in der Türkei gearbeitet haben, wie Sie, aber auch als Wissenschaftler zum Beispiel, die sind nicht mehr in der Türkei, die können auch nicht mehr in die Türkei zurückreisen. Ist das ein Zustand, der noch lange andauern wird, oder rechnen Sie über kurz oder lang doch auch mit einer gravierenden Revision dieser Art von Politik?
Die AKP und Erdogan sind ja mal mit dem Reformversprechen angetreten, haben auch einiges davon verwirklicht, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber dass sie auf einen Weg dorthin zurückfinden würden, auch sozusagen, sei es jetzt die ganze Menschenrechtslage, der Kurdenkonflikt und so weiter, damit ist nicht mehr zu rechnen. Im Gegenteil, dieses Regime, es wird immer auch auf eine gewisse Weise auch immer irrationaler, auch immer härter und brutaler. Dass es unter Erdogan nochmal irgendwie zu einem Besseren geben wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird Phasen mit mehr Unterdrückung geben und Repression und Phasen mit weniger. LGBT-Menschen werden jetzt auch immer wieder, also das ist auch so eine Hasskampagne, die seit einiger Zeit auch auf der höchsten Staatsführung auch gefahren wird, wo man sich denken kann, okay, vielleicht werden sie das jetzt künftig auch fortsetzen. Also ich glaube, dieses Regime, was es in der Zukunft zu bieten hat, ist allenfalls Phasen mit mehr Verhaftungen und Phasen mit weniger Verhaftungen. Aber grundsätzlich diese Richtung, dieses autoritäre Regime, das wird sich immer weiter verfestigen. Das ist ja kein Zeichen von Stärke, es ist ein Zeichen von Schwäche. Und ich glaube, grundsätzlich aus einer allgemeinen Erfahrung, keine Diktatur hält so lange, wie es die Diktatoren sich gerne erträumen. Und irgendwann wird auch dieses Regime zugrunde gehen. Es ist schon längst Niedergang begriffen. Oder es ist die Frage, wie viel es noch kaputt machen wird bei dem Niedergang. Also kaputt machen an der Gesellschaft, an den Institutionen, an der Natur, an den Städten, an allem, was dieses Land ausmacht und auch an dem, was dieses Land liebenswert macht. Die Frage ist nicht, ob dieses Regime irgendwann zugrunde gehen wird, sondern die Frage ist, wann das passieren wird und was es in seinem Niedergang alles noch mit sich niederreißen wird.
Deniz Yücel, Dankeschön.
Ich danke.
Barry Weiss ist eine Edelfeder, eine Star-Autorin. Seit 2017 hat sie für die Meinungsseite der New York Times geschrieben. Jetzt hat sie unter lautstarkem Protest gekündigt. In einem Brief an den Herausgeber Arthur Greg Sulzberger hat sie ihren Schritt begründet, nachzulesen in der heutigen Ausgabe der Welt. Sie klagt darin über das illiberale Umfeld in der Redaktion, über eine Selbstzensur, die zur Norm geworden sei. Das Leitmedium New York Times werde mehr und mehr zum Leitmedium derer, die in einer weit entfernten Galaxie leben, einer Galaxie, die mit den Alltagssorgen der meisten Menschen nichts zu tun hat. Starker Tobak. Mit ihrer Kritik steht Barry Weiss nicht allein. Vor wenigen Tagen hatten 150 Autorinnen und Autoren in einem offenen Brief über ein angeblich zunehmend illiberales Meinungsklima in den USA geklagt. Wie stichhaltig ist diese Beobachtung? Wie ist die aktuelle Streitkultur in den USA zu bewerten? Darüber möchte ich nun mit dem deutsch-amerikanischen Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht sprechen, emeritierter Professor an der Stanford University und jetzt am Telefon. Herr Gumbrecht, guten Abend.
Guten Morgen von Kalifornien.
Sie beschreiben in einem Aufsatz bei vielen akademischen Intellektuellen und ihren Universitäten eine programmatische Intoleranz. Ihr Text wird am Samstag in der literarischen Welt erscheinen. Damit zielen Sie in die gleiche Richtung wie Barry Weiss. Nennen Sie doch vielleicht ein Beispiel, an dem Sie diese Intoleranz erkennen, wo die offensichtlich wird.
Es ist ein Theologe an der MIT, also Massachusetts Institute of Technology, eine der besten Universitäten der Welt tatsächlich, hat seine Stelle verloren, weil er in einem Seminar bemerkt hat, es sei wichtig angesichts und bei der Diskussion der Ermordung von George Floyd, ich weiß nicht, ob er Ermordung gesagt hat, aber ich halte es für einen Mord, es wäre wichtig, da auch in Rechnung zu stellen, dass George Floyd eine kriminelle Vorgeschichte hatte, die er hatte. Ich bin ganz mit ihm einer Meinung, aber selbst wenn ich mit ihm nicht einer Meinung wäre, mit diesem Theologen am MIT, es muss möglich sein, so etwas zu sagen, und es ist unmöglich, dass man bei einer erstklassigen Institution, einer intellektuellen Institution, seine Stelle verliert, wenn man auf etwas insistiert, was erstens unter Historikern Selbstverständlichkeit sein sollte und was zweitens, selbst wenn es eine exzentrische Meinung wäre, sowohl gesetzlich als auch institutionell geschützt werden sollte.
Von wem geht dieser Schritt aus? Also wen machen Sie dafür verantwortlich, für diese Intoleranz? Für diesen?
Ich kann nicht, ich habe das im Wall Street Journal gelesen, das haben viele Leute gelesen, also es gab auch keinen Widerspruch. Ich weiß jetzt nicht, welche Institution das genau ist, aber das ist natürlich im MIT ein Fachbereich, wie man in Deutschland sagen würde, oder ein Dekanat oder auch das Rektorat. Aber ganz egal, das MIT ist eine private Universität, also nicht staatlich, das ist wichtig. Und dass sich die privaten Universitäten und letztlich auch, also ein bis heute ja, ist ja keine Aktiengesellschaft, sondern gehört einer reichen Familie, Sulzberger Familie, die New York Times, das ist einerseits rechtlich möglich. Natürlich kann die New York Times ihren Angestellten bestimmte Grenzen setzen, sagen, das möchten wir nicht. Ja. Also zum Beispiel, weil Sie gerade die Welt zitiert haben, bei der Welt wird niemand eingestellt in Deutschland, der sich explizit gegen den Staat Israel engagiert. Das muss auch möglich sein, dass das jemand tut in der Öffentlichkeit, aber die Welt hat das Recht, das einzuschränken. Und so, denke ich, hat die New York Times auch das Recht, Barry White zu sagen, was sie nicht schreiben möchte. Aber es gibt eine Verengung des Klimas. Es gibt eine Verengung der intellektuellen Kultur und das ist zu kritisieren.
Wenn Sie von programmatischer Intoleranz sprechen, Herr Gumbrecht, dann ist es ja nicht nur, in Anführungsstrichen, nur Intoleranz, sondern die hat auch noch ein Programm. Wie würden Sie denn dieses Programm beschreiben?
Ja, dieses Programm hat eine eigenartige tautologische Charakterisierung. Man sagt auf der einen Seite, es darf keinen Rassismus mehr geben. Ich bin also gegen Rassismus völlig intolerant. Jetzt ist es ja so, dass also im Gegensatz zu dem, was sich wohl viele Europäer und viele Deutschen von den Vereinigten Staaten vorstellen, sie treffen hier nicht mehr explizite Rassisten als woanders. Ja? Also ich meine, dass es so in der Bevölkerung bestimmte Vorurteile gibt, dass gibt es in den meisten Ländern der Welt, aber dass die USA sind kein besonders rassistisches Land. Und zumal an einer Universität hören sie keine rassistischen Bemerkungen. Man erklärt jetzt trotzdem, dass man also absolut intolerant gegen jede Art von Rassismus ist. Und damit diese programmatische Intoleranz jetzt überhaupt eine Funktion hat, muss man plötzlich als rassistisch etwas erklären, was absolut nicht rassistisch ist. Also zum Beispiel wird plötzlich als rassistisch bewertet, dass ein Dozent in seinem Seminar sagt, wir müssen den Criminal Record von George Floyd in Rechnung stellen. Das ist natürlich überhaupt nicht rassistisch, das ist ganz normal, das spricht auch überhaupt nicht gegen George Floyd. Aber muss jetzt in Absenz eines Alltagsrassismus, muss man sozusagen solche Dinge jetzt zum Rassismus erklären.
Wie erklären Sie sich so eine Entwicklung? Und wir sprechen ja jetzt hier über eine Entwicklung, das hat ja nicht vor zwei, drei Monaten begonnen, das hat ja einen langen Vorlauf.
Ja, also es gibt zwei Stufen. Es gibt natürlich eine politische Korrektheit, von der man in Europa immer denkt, die gäbe es nur in Amerika. Ich als Amerikaner denke, dass es die in Europa genauso gibt. Also es ist immer relativ schwer, die eigene politische Korrektheit einzuschätzen. Die hält man da immer für Vernunft, aber das ist ein anderes Problem. Also es hat an unseren Universitäten, und ich denke, es gibt an Universitäten weltweit eine politische Korrektheit, man könnte das so beschreiben, dass so etwa eine sozialdemokratisch-ökologische Meinung für die einzig mögliche gehalten wird. Und alles andere ist also gefährlich oder extremistisch oder wie man es immer nennen will. Das ist die Basis, das ist der Sockel. Und das hat sich nun, ja, ich würde schon sagen, in diesem heiß werdenden Sommer, also eben seit der Ermordung von George Floyd und den Protesten am 25. Mai gesteigert. Warum sich das gesteigert hat, ist schwer zu erklären. Man kann es nur zunächst mal feststellen. Ich habe den Eindruck, es hat damit zu tun, dass man irgendwie ahnt, dass die Durchsetzung dessen, was man durchsetzen will, nämlich eine Besserstellung, eine Gleicherstellung, wenn man das sagen könnte, vor amerikanischen Mitbürgern, dass das letztlich trotz aller Proteste scheitern könnte oder jedenfalls einen langen Weg durch die Institutionen gehen müsste, um zu gelingen. Und dass man sozusagen, weil man ahnt, dass das nicht gelingen kann, als Ersatzhandlung diese programmatische Intoleranz jetzt an den Tag legt, um sich also selbst dann immer am Abend oder am Morgen auf die Schulter klopfen zu können und zu sagen, ich bin aber kein Rassist und ich engagiere mich gegen Rassismus, obwohl man sozusagen in seinem Alltag keine Rassisten trifft.
Nochmal zurück zur New York Times. Da gab es ja den Rücktritt des Chefs der Meinungsseite, James Bennett. Jetzt der Rücktritt, die Kündigung von Barry Weiss. Ich hatte vorhin den Begriff Streitkultur genannt. Das ist ja im Prinzip was Positives. Man streitet sich, man tauscht Argumente aus. Ist diese Streitkultur konstruktiv, die wir da erleben, oder hat die auch destruktive Züge?
Ich denke, dass die USA, also ich lebe seit 30 Jahren jetzt hier und bin amerikanischer Bürger, nur amerikanischer Bürger, dass es eigentlich ein Land der Streitkultur ist. Also auch akademisch gesehen, dass man damals sagt, man muss Konsens finden, dass man kann sich auch ganz gut verstehen, wenn man keinen Konsens findet. Ja, also ich hatte sehr viele Kollegen hier in Stanford, mit denen ich in vieler Weise nicht einig war, politisch oder inhaltlich in unserem Beruf, in unseren Fächern. Wir haben uns trotzdem gut verstanden. Also eigentlich ist das eine Gesellschaft der Streitkultur. Auch die Amendments, die ersten Amendments, also die ersten Zusätze zur amerikanischen Verfassung sichern ja das Recht auf freie Rede ganz explizit. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten Monaten eingetreten ist, die ich interpretiere, wie ich es gerade gesagt habe, sozusagen aus antizipierter Verzweiflung darüber, dass man ahnt, das, worum es geht, nicht durchsetzen zu können, wird man jetzt in einer extremen und programmatisch extremen Weise politisch korrekt. Das hat auch bei der New York Times eingesetzt. Ich habe vorhin gesagt, die New York Times als Unternehmen, das einer Familie gehört, hat das Recht, also zu sagen, nein, Barry White, Sie dürfen das nicht schreiben. Dann, denke ich, bewährt sich Streitkultur darin, dass eine Frau wie Barry White, die ich sehr gerne gelesen habe, also ich habe mir gerade wie jeden Morgen die von mir abonnierte New York Times hier von der Tür geholt, dann hat die das Recht zu sagen, ja, nicht nur gehe ich dann, sondern ich mache auch darauf aufmerksam, wie Meinung verändert worden ist. Also ich denke, Streitkultur bewährt sich im Moment darin, dass man diese programmatische Intoleranz nicht einfach hinnimmt, sondern auf diese programmatische Intoleranz verweist. Also ich habe, wie Sie sehen, noch nicht ganz aufgegeben.
Der heißer werdende Sommer in den USA. Der Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht war das. Herr Gumbrecht, Dankeschön.
Danke Ihnen fürs Zuhören und für die Geduld.
Fazit.
Und wir bleiben in den USA bei den aktuellen brisanten Fragen, die weit zurückreichen in die Geschichte des Landes. Begin again, wieder anfangen. James Baldwins Amerika und seine wichtigen Lehren für unseres. So heißt das neue Buch des Autors und Princeton-Professors Eddie Glaude. Sein Thema: die Enttäuschung und Wut der schwarzen US-Bevölkerung. In einem Videogespräch mit dem Schauspieler und Aktivisten Don Cheadle hat Eddie Glaude dargelegt, warum bei der Suche nach Antworten der Autor James Baldwin Orientierung und Inspiration geben kann. Kerstin Zilm hat den beiden zugehört.
Eddie Glaude führt die unter Präsident Trump erstarkte Bewegung für weiße Vorherrschaft in den USA auf die Gründerväter zurück und auf deren Glauben, dass Weiße mehr wert seien als andere Menschen.
This idea of white people being valued more than others and how that valuation evidences itself in forms of policing.
Diese Überzeugung zeige sich bis heute in Polizeiverhalten, in der Verteilung von Vor- und Nachteilen. Sie sei der rote Faden der US-Geschichte, den jede Generation zu spüren bekomme. Zu dieser Schlussfolgerung kam Glaude durch die Lektüre von James Baldwin, dem Autor, der in den 1960er Jahren zu einer Führungsfigur der US-Bürgerrechtsbewegung wurde. In seinem Buch Begin Again zitiert Glaude Baldwin.
Baldwin says, I have it on page 9, he says, the people who settled the country had a fatal flaw. They could recognize a man when they saw one.
Baldwin schrieb, die ersten Siedler hätten eine verhängnisvolle Schwäche gehabt. Sie hätten zwar erkannt, wer ein Mensch sei und gewusst, dass alle Menschen in ihrem neuen, freien Land gleich behandelt werden sollten. Um ihre Sklavenhaltung zu rechtfertigen, hätten sie dann aber die Schlussfolgerung gezogen, dass Schwarze keine Menschen seien. Diese Lüge sei die Grundlage für aktuelle Unruhen.
That lie is the basis of our present trouble.
Glaude stellte sein neues Buch in einer Online-Diskussion mit Schauspieler Don Cheadle vor, veranstaltet von der Autorenorganisation Writers Block LA und SO1 Books, einer auf afroamerikanische Literatur spezialisierten Buchhandlung in Los Angeles. Nach Glaudes These befinden sich die USA an einem ähnlichen Punkt wie nach dem Mord an Martin Luther King. Einer Zeit, in der sich unter den Schwarzen nach großer Hoffnung auf Gleichberechtigung Resignation und Wut ausbreitete. Die Hoffnung jüngster Zeiten kam mit Barack Obama, die Enttäuschung mit der Wahl von Donald Trump.
So in this moment where we thought there was a breakthrough,
Statt eines Durchbruchs für Gerechtigkeit habe es ein Aufbäumen des hässlichen Amerika gegeben. Damit sei auch der Zorn zurückgekommen, der sich derzeit auf den Straßen ausdrücke. Eddie Glaude und Don Cheadle zogen im Gespräch weitere Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart mit dem Schreiben von James Baldwin. Der setze letztendlich auf Liebe als ultimativen Weg zu Gerechtigkeit.
Rage is easier. Anger is easier. Yeah. Separation is easier. It's easier to cut off and push away.
Cheadle sagte, Wut, Abgrenzung und Verdrängung seien einfacher, als zu versuchen, zusammenzukommen. Dabei gehe es darum zu verstehen, woran die USA seit 400 Jahren krankt. Dem Glauben, dass Menschen unterschiedlicher Hautfarbe einen unterschiedlichen Wert haben. Was tun? Autor und Schauspieler waren sich einig, sie haben genug davon, weißen Freunden zu erklären, was sie tun können, um der Black Lives Matter-Bewegung zu helfen. Alle wüssten, wo sie Einfluss nehmen können und wann sie Stellung beziehen sollten. Schwierige Gespräche über Verbrechen der Vergangenheit und Ursachen des systemischen Rassismus seien allerdings so unvermeidbar wie Gespräche über dessen Bekämpfung, sagte Don Cheadle. Und ermüdend.
As I was reading this, I kept talking to my wife and just going, damn, like I don't want to think about this shit. I think about all this shit. Every night I gotta think about this.
Selbst er habe beim Lesen des Buchs zu seiner Frau gesagt, verdammt, ich will nicht andauernd über diese Sachen nachdenken müssen. Aber es wäre eine Schande, so Cheadle, die Chance auf Fortschritt in den USA zu verpassen, mitten in einer beispiellosen Aufbruchsstimmung.
Doing that now could be even more fateful than it was before, because it's been so cracked open, I feel.
Trotz aller Rückschläge in der Geschichte der USA geben beide die Hoffnung auf Fortschritt nicht auf. Auch das verbindet sie mit James Baldwin. Die Hoffnung muss jeden Tag neu erfunden werden, zitiert Eddie Glaude ihn in seinem Buch Begin Again. Es gehe nicht um eine naive, sondern um eine aktive Hoffnung und um die Zukunft der USA. Das Land stehe vor der Wahl. Stärkt es seine hässliche Seite oder bringt es ein neues, gerechtes Amerika hervor?
And now we face a choice.
Right.
And the question is, will the country double down on its ugly commitments in this moment? Or will it give birth to a new America?
Eddie Glaude im Beitrag von Kerstin Zilm. Begin Again, James Baldwins Amerika und seine wichtigen Lehren für unseres, heißt sein Buch, über das er mit dem Schauspieler Don Cheadle gesprochen hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Neugebauer.
Der Europäische Gerichtshof hat die Datenschutzvereinbarung Privacy Shield zwischen der Europäischen Union und den USA gekippt. Dabei geht es um die Weitergabe personenbezogener Daten von EU-Bürgern, etwa durch Unternehmen wie Facebook. Dagegen hatte der österreichische Datenschutzaktivist Schrems geklagt. Gigi Deppe.
Daten von Europäerinnen und Europäern dürfen nicht mehr so einfach an Firmen in anderen Ländern übermittelt werden, solange es dort nicht ungefähr die gleichen Möglichkeiten gibt, für Betroffene gegen unrechtmäßige Datenverarbeitung vorzugehen. Der EuGH hat das Abkommen gekippt, das mit den USA 2016 geschlossen wurde, weil Europäer in den USA nicht klagen können, wenn sie meinen, dass dort falsch mit Informationen über sie umgegangen wird.
Der Vatikan hat ein Handbuch zum Umgang mit sexueller Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche veröffentlicht. Es soll Kirchenvertretern dabei helfen, ordnungsgemäß auf Verdachtsfälle zu reagieren, teilte der Präfekt der Glaubenskongregation Ladaria Ferrer mit. Das Handbuch enthalte keine neuen Gesetze, sondern fasse die bestehenden Regeln in einer Handlungsanleitung zusammen. Papst Franziskus hat den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche und gegen die Vertuschung solcher Taten zu einer Priorität seines Pontifikats erklärt. Erstmals wird eine Vorstellung aus dem monumentalen Amphitheater von Epidauros in Griechenland im Internet gestreamt. Weltweit werden Zuschauer am 25. Juli die Gelegenheit haben, die antike Tragödie »Die Perser« zu sehen. Damit solle den Menschen, die wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr Griechenland nicht besuchen können, die Gelegenheit gegeben werden, die einmalige Atmosphäre des Theaters zu genießen, teilte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis im Staatsfernsehen mit. Die Tragödie Die Perser stammt von dem antiken Dramatiker Aischylos. Für die Übertragung wird sie mit englischen Untertiteln versehen. Die Deutsche Orchestervereinigung kritisiert geplante Totalverbote für Musikunterricht und musikalische Arbeitsgemeinschaften an den Schulen in einigen Bundesländern. Entsprechende Unterrichtsverordnungen für das kommende Schuljahr seien vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unter anderem in Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein erlassen worden. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Berlin zeigten, dass es unter Einhaltung umsichtiger Hygienekonzepte auch anders gehe, sagte Jan-Christian Hübsch, stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Wir haben darüber berichtet, der Wissenschaftsrat hat empfohlen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu zerschlagen und aus den Einzelteilen dann neue Strukturen, neue Institutionen aufzubauen.
Fest steht, das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon, ein Reformprozess, der vielleicht nach 3 bis 5 Jahren hoffentlich endgültig in neue, veränderte Strukturen mündet. Denn wenn wir das Stiftungsgesetz ändern wollen, brauchen wir dafür Zeit und natürlich auch einen breiten politischen Konsens.
Die Prognose der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Keine Frage, ein Supertanker ist nur mühsam zu manövrieren. Mehrere kleine Tanker können viel besser einen eigenen Kurs bestimmen und Kurs halten. Aber passt dieser Vergleich überhaupt? Nikolaus Bernau kennt die Details und die Tücken der Diskussion, hat das Gutachten des Wissenschaftsrats gelesen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Bernau, guten Abend.
Guten Abend.
Das klingt ja nach einem Paukenschlag. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zerschlagen. Ist das ein neuer Vorschlag?
Nein, das ist überhaupt gar nicht neu. Das hat es immer mal wieder gegeben. Man könnte geradezu sagen, dass die Zerschlagungsgeschichte mit zur Geschichte der Stiftung gehört. Einfach deswegen, weil sie ja ein großer Fremdkörper ist im Kulturföderalismus der Bundesrepublik. Sie steht eigentlich quer zu allem, was auch im Grundgesetz vorgesehen ist, dass nämlich die Kultur von den Ländern organisiert werden soll und der Bund macht den Rest. Und die Stiftung ist aber nun einmal einfach dadurch, dass Preußen 1945, 1946 aufgelöst wurde, ist in dem Sinne ein Erbe eines Staates, den es nicht mehr gibt und ist auch von den Strukturen her ganz erstaunlich ähnlich wie das ehemalige preußische Kultusministerium, quasi abzüglich der Abteilungen für Theater und Kunsthochschulen. Und dadurch ist sie immer ein Fremdkörper geblieben. Und 1990 gab es beispielsweise ganz intensiv die Debatte, brauchen wir die jetzt überhaupt noch, die Stiftung? Und damals wurde die Debatte dann relativ effizient abgewürgt damit, dass man gesagt hat, ja, gerade jetzt brauchen wir sie, weil nämlich die Museen und Bibliotheken in Ost- und West-Berlin irgendwie zusammengeführt werden mussten, auch organisatorisch zusammengeführt werden mussten. Das ist ihr auch bemerkenswert gut gelungen. Und die Länder haben sich quasi diesen Fremdkörper abkaufen lassen dadurch, dass sie in den Stiftungsrat reingegangen sind.
Alle 16 Länder?
Alle 16 Länder im Stiftungsrat. Diese 16 Länder müssen im Stiftungsrat zustimmen, mehrheitlich. Es muss im Stiftungsrat eine zweite Mehrheit geben, Bund und Länder zusammen. Und erst dann kann entschieden werden. Das heißt, politisch ist diese Sache wahnsinnig festgezurrt.
Die Stiftung mit ihren 2000 Mitarbeitern, die klagt seit Jahren über zu wenig Geld für den Betrieb ihrer Museen, Bibliotheken, Archive und Institute. Würde denn eine Zerschlagung jetzt irgendwas daran ändern?
Na, vorläufig erstmal gar nicht. Einfach schlichtweg deswegen, weil der Bund müsste dann ja, das ist ja der Vorschlag des Wissenschaftsrats, der Bund müsste dann erstmal einsteigen. Die Stiftung hat tatsächlich fast ein Drittel weniger Mitarbeiter als 1990. Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ein Drittel weniger. Und diese Mitarbeiter fehlen an jeder Ecke. Das merkt man ununterbrochen. Es fehlt ununterbrochen Geld für Veranstaltungen, für Ausstellungen, für Ankäufe. Es gibt gar keinen Ankaufsetat mehr. Sondern seit Jahren müssen die, wenn sie einen Ankauf machen, betteln gehen. Sie können nicht mal die Digitalisierung ihrer Objekte, die im Wissenschaftsrat ganz scharf moniert wurde, dass das endlich passieren muss, nicht mal diese Digitalisierung kann ohne Drittmittel erfolgen. Das heißt, die Stiftung hat schlichtweg zu wenig Geld. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Bund jetzt mit einem riesen Wumms, wie es Frau Grütters so schön sagte, eintritt und sagt, ja, wir machen jetzt mal eine ganz große Finanzspritze, die ist eher überschaubar. Warum sollte der Bund das in dem Sinne tun? Und vor allem das Zweite wäre, damit er das tun kann, muss ja tatsächlich diese Bund-Länder-Konstruktion aufgelöst werden. Und warum sollen die Länder ihren Einfluss, ihren ganz erheblichen Einfluss auf die Bundeskulturpolitik, die sie über die Stiftung haben, einfach aufgeben, nur damit die jetzt stärker wird? Daran hat ja jetzt München, sagen wir mal, oder Stuttgart nicht unbedingt ein genuines Interesse, dass die Berliner stärker werden.
Gibt es denn international vergleichbare Situationen, Ausgangslagen?
Die Stiftung ist tatsächlich vergleichslos in ihren Einzelstrukturen. Man kann sie natürlich trotzdem vergleichen, wenn man sich beispielsweise die Institution in Paris anguckt. Das, was dort die Bibliothèque Nationale, das Archiv National, der Louvre, das Musée Quai Branly, das Musée de l'Homme und noch diverse andere Museen zusammengenommen sind, das ist in Berlin alles die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das heißt, es ist eine riesige Institution mit einer unglaublichen Kompetenz. Die Überlegung des Wissenschaftsrates ist ja jetzt tatsächlich nach französischem Vorbild, diese Sache aufzugliedern und dann einen Großteil dieser Institution direkt an das Ministerium anzugliedern. Es gäbe ganz andere Modelle, beispielsweise das Londoner Modell. Da sind die verschiedenen Institutionen, die eisenhart miteinander konkurrieren, wie beispielsweise die British Library, British Museum oder Victoria and Albert Museum, die sind alle direkt dem Parlament zugeordnet. Das heißt, sie haben eine direkte politische Linie. Oder in Amerika ist die Smithsonian Institution ist einfach eine eigenständige Stiftung mit einem gigantischen Vermögen. Und dieses Vermögen ist auch börsenorientiert. Das heißt, derzeit geht es denen nicht so richtig gut. Es ist ganz ähnlich wie das Metropolitan Museum. Das sind andere Organisationsstrukturen. Die Berliner Organisationsstruktur kommt daher, dass man 1957 einfach irgendwie organisieren musste, wo kommen die Sachen hin?
Jetzt natürlich die Frage, Herr Bernau, gibt es irgendeine Alternative?
Na, es gibt vor allem die zentrale Forderung und die ist wirklich nicht neu. Und das ist ein bisschen das Bedauerliche bei diesem Papier, was seine Schlussfolgerung angeht, nicht was die Rechercheleistung angeht. Die ist immens. Es ist eine phänomenale Datensammlung und in der Beziehung ganz, ganz faszinierend. Aber die Schlussfolgerungen sind so ein bisschen das, was das Feuilleton die letzten 20 Jahre gesagt hat. Die Stiftung braucht mehr Autonomie und sie braucht vor allem mehr Autonomie von den Politikern. Die Politiker haben sie nämlich eigentlich letztlich in dieses Dilemma reingeritten. Seit 30 Jahren werden Milliarden, und zwar wortwörtlich Milliarden, in die Baumaßnahmen reingesteckt, in die Neubau-, in die Umbaumaßnahmen etc. Das letzte Projekt ist das extrem umstrittene Museum der Moderne. Da werden mal locker 450 Millionen Euro losgeworden. Das ist viermal so teuer wie das genau baugleiche Museum der Moderne in Mannheim. Für Baugeld gibt es richtig viel Geld. Worauf es kein Geld gibt, ist für Betriebsmittel. Und die Betriebsmittel sind seit 1996 gedeckelt. Seitdem müssen die immer irgendwelche Aktionen unternehmen, um gestiegene Tarife zu bezahlen, um neue Projekte zu machen, Ausstellungen machen, Ankäufe etc. Und das ist das Kernproblem der Stiftung. Und dieses Problem, das können eigentlich nur die Politiker lösen, indem sie sich zurückziehen und indem sie sagen, nein, wir geben der Stiftung wirklich mehr Autonomie.
Mehr Autonomie bedeutet also auch das Zerschlagen erstmal, wenn man davon ausgeht. Dann stellt sich daraus natürlich dann wiederum die Frage, wem gehören denn dann die Objekte, die ja jetzt noch insgesamt verwaltet werden?
Da kommt man genau bei diesem Problem von Zerschlagung an. Ja? Also wem gehören dann die Objekte? Die Objekte gehörten bis 1945 dem Staat Preußen. Dann gehörten sie rein verfassungsrechtlich den Bundesländern, in die sie verlagert worden waren. Beispielsweise Hessen oder Niedersachsen. Hessen und Niedersachsen haben übrigens eisenhart gegen das Stiftungsgesetz geklagt, weil sie wollten diesen Eigentumstitel aufrechterhalten. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist ein klassischer bundesrepublikanischer Formelkompromiss. Man gründet eine weitere Stiftung. Alle sagen, okay, wir ziehen uns mit unseren Ansprüchen jetzt zurück und verlagern das Thema bis in alle Ewigkeit. Das war damals die Deutsche Einheit. Bei der Deutschen Einheit hat man gesagt, wir klären es nochmal irgendwann später. Und dieser Formelkompromiss hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Er funktioniert eben seitdem nicht mehr gut, seitdem es einfach zu wenig Geld gibt.
Das ganze Papier, das ganze Gutachten also, etwas für einen Reißwolf? Weg damit?
Ich denke, die politische Schlussfolgerung, nämlich die Zerschlagung der Stiftung, wird einfach, weil sie so wahnsinnig kompliziert ist, einfach nicht passieren. Das ist viel zu radikal formuliert. Da müssen die Länder zustimmen, da muss der Bundestag zustimmen, da muss wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht zustimmen. Da müsste sich das Land Berlin bereit erklären, ausgerechnet das Land Berlin, Millionen zusätzlich zu investieren, damit dann da irgendwas erreicht wird, was man eben nicht genau weiß, ob das überhaupt Sinn macht. Was bestimmt Sinn gemacht hat bei diesem Gutachten, und deswegen ist es auch richtig gewesen, dass es gemacht wurde, ist, diese ganzen Sachen mal zusammenzusammeln und eine ganz scharfe Analyse zu machen und einen scharfen Binnenblick, was ist ein Problem in der Stiftung und wo hakt es? Und es hakt an ungeheuer vielen Stellen.
Fragen über Fragen, Diskussionen, die mühselig zu führen, aber sehr, sehr wichtig sind. Fazit, unklare Aussichten für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, analysiert von Nikolaus Bernau. Vielen Dank. Es ist ein satirisches Ballett mit Gesang von Bertolt Brecht, der Text von Kurt Weill, die Töne, die Uraufführung 1933 in Paris, die sieben Todsünden. Die Geschichte, oder besser gesagt die sieben Geschichten von Anna I und Anna II mit ihren sieben Todsünden, von der Faulheit über die Völlerei bis zum Neid. 7 Jahre sind die Schwestern unterwegs.
Wir sind aufgebrochen, wo wir wollten, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen.
Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen und 7 Jahre werden sie unterwegs sein, die beiden Annas in den 7 Todsünden. Der ungarische Regisseur Cornel Mundruzzo hat das Stück in Freiburg neu inszeniert. Gesungen wurden Anna 1 und Anna 2 von Inga Schäfer und Nora Buzalka. Teil 2 des Abends dann das Schauspiel Motherland von Katha Weber. Sie führt, so die Ankündigung des Theaters, das Stück von Brecht Weil in die Gegenwart. Wie das ausgesehen und wie es geklungen hat, das wird uns nun Bernhard Doppler sagen. Er hat für Fazit die Uraufführung gesehen und ist jetzt zugeschaltet. Herr Doppler, guten Abend.
Guten Abend.
Man kann in den 7 Todsünden eine ziemlich einfache Kapitalismuskritik herausleben. Die 2 Schwestern, die tingeln durch die Lande, damit sich die Familie zu Hause ein kleines Häuschen kaufen kann in Louisiana. Miese, erniedrigende Arbeitsbedingungen, da kann man ruckzuck in der Gegenwart landen. Was interessiert denn Mundruzzo, den Regisseur, an diesem Stück?
Was ihn interessiert, ist eigentlich das Haus in Louisiana, denn das steht im Mittelpunkt. Es ist ein ganz aufwendig gestaltetes Bühnenbild. 1., 2. Stock, Küche, dann ein großes Wohnzimmer mit mehreren Sofas, das sich diese beiden Annas, oder eigentlich ist es ja nur eine Anna, erworben haben. Aber rundherum wird auch eine Geschichte erzählt, denn dieses Schauspiel Motherland ist zu Beginn und am Ende des Stücks, denn Anna oder Anna 1, Anna 1 hat dann eine Tochter, so stellt sich im Laufe des Abends heraus, eine Tochter, die sie zu einem Schönheitswettbewerb trimmt in diesem Haus, um Geld zu verdienen wieder. Das variiert eigentlich die Kapitalismuskritik der 7 Todsünden, denn diese Kindheits-Schönheitswettbewerbe, die aus dem Kind alles herauspressen wollen von der Mutter, sind ja fast eine Art Kindesmissbrauch. Trotzdem werden in den USA damit Milliarden Dollars umgesetzt.
Also auf die Art und Weise, durch diesen Rahmen wird dieses Stück wirklich in die Gegenwart transportiert. Das ist genau die dramaturgische Idee.
Das ist die dramaturgische Idee in die Gegenwart, vielleicht nicht. Es sieht auch ein wenig aus in diesem Haus in Louisiana, wie vielleicht in einem Filmset aus den 80er oder 90er Jahren. Oder manchmal denkt man auch ein wenig an einen Hitchcock-Film, denn diese Rahmenhandlung ist im Gegensatz zu den 7 Todsünden mit der Musik von Weil durchsetzt mit einer elektronischen, filmischen Musik von Asher Goldschmidt, die dem Ganzen einen Thrill gibt, das fast wie zu einem Krimi macht, was hier nun Tochter und Mutter sich in Motherland antun. Wenn dann diese Übungen für den Schönheitswettbewerb, die Körperoperationen, die die Mutter an dem Kind vornimmt, vorbei sind oder vorbei zu sein scheinen, dann treten auf einmal beide Annas auf und begeben sich auf die Reise durch die 7 Städte der USA, um dieses Haus, um diese Wohnung zu erwerben, wo dann auch schon die Familie sitzt. Die Familie sitzt plötzlich dann auch, das wirkt wie in einem Thriller, sitzt dann in dieser großen Wohnung. Ist ja interessanterweise bei Weil und Brecht die Mutter auch ein Mann.
Ich hatte es gesagt, es ist ein satirisches Ballett bei Brecht und bei Weil. Satire, ist das insgesamt so ein generelles Thema dieses gesamten Abends?
Ich würde fast sagen, es ist fast eine Art Thriller, der hier geboten wird und ein Gesamtkunstwerk. Es ist Schauspiel, Ballett und Musiktheater. Ballett mit Gesang hat es ja auch schon Brecht genannt.
Musiktheater, kunstfertige Musik von Weil mit Elementen des Jazz, Foxtrot, Walzer, Marsch, Choral. Wir haben das eben in diesem ganz kurzen Musikzuspiel ein bisschen gehört. Wie ist das musikalisch über die Bühne gekommen?
Ja, es ist eine Fassung nur für 15 Spieler von HK Gruber und Christian Mutspiel. Und ich bin eigentlich von der Musik von Weil, wie auch immer sie gespielt wird, und sie wird sehr schön gesungen von Inga Schäfer, immer sehr begeistert. Man muss allerdings sagen, dass es im Grunde hier 3 große Darsteller gibt, denn Anna 2, Nora Buzalka, ist ein Gast des Wiener Burgtheaters, die die Sprechrolle spricht, die Mutter auf der einen Seite und Anna 2. Inga Schäfer singt Anna 1 und unglaublich, die 10-jährige Mini heißt sie in dem Stück Motherland von Sinja Neumann. Das ist eigentlich fast die größte Rolle in dem Stück. Und insofern ist dann das Theater indirekt auch noch so ein Kinderschauspielerwettbewerb geradezu. Denn diese dressierte, die Mutter das Kind liebende und gleichzeitig hassende Tochter, das ist schon eine ganz interessante Rolle.
Herr Doppler, man muss natürlich in diesen Zeiten auch fragen, wie dieser Abend insgesamt abgelaufen ist. Also wie haben Sie sich als Zuschauer dort in diesem Theater aufgehoben gefühlt?
Naja, es sind ja jetzt doch schon 250 Zuschauer zugelassen. Und eine ganz kluge Idee war es auch, die passte dann eigentlich auch gut zum Bühnenbild, dass die einzelnen freien Sitze wie in einem Modegeschäft mit Hemden verhängt gewesen sind. Also es saßen dann eigentlich viele Leute im Zuschauerraum, freilich viele ohne Köpfe, nur die Hemden.
Oder die Geister, könnte man
sagen. Sodass man fast den Eindruck hatte eines vollen Hauses. Mhm.
Die sieben Todsünden also von Brecht Weil und Motherland von Katha Weber am Theater Freiburg. Die Premiere hat Bernhard Doppler gesehen. Herr Doppler, Dankeschön. Und nun hier im Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Die Neue Zürcher Zeitung arbeitet das Coronavirus auf. Während Christoph Siegrist, Pfarrer am Großmünster von Bern, schlicht feststellt, die Welt ist das Homeoffice Gottes, macht sich der Journalist Paul Jandl Sorgen um den Buchhandel. Sollte es so weitergehen und das Medium Buch im gleichen Tempo an Bedeutung verlieren, dann ist die Corona-Krise womöglich wie ein Zeitraffer für das, was sich längerfristig tun könnte. Das Publikum wechselt zu anderen Angeboten. Corona, meint Jandl, scheint nicht das einzige Virus zu sein, unter dem die Branche zu leiden hat. Wenn am Ende ein Virus namens Angst noch größeren Schaden anrichtet, dann wäre das schlimm. In der FAZ wird Tilman Spreckelsen in dieser Sache konkreter. Er schaut sich einzelne Aktivitäten von Verlagen an, insbesondere ihr Engagement für Reihen. Klassiker haben es schwer auf dem Markt und beim Leser, stellt er fest. Zugleich, meint er, wollen Buchreihen literarische Schätze heben. Auf den ersten Blick erscheinen solche Reihen unzeitgemäßer denn je. Schließlich reißen die Klagen über das mangelnde Interesse an der Kultur und insbesondere der Literatur vergangener Zeiten nicht ab. Es ist ein ganz großer Radiergummi über das kulturelle Gedächtnis hinweggegangen, zitierte den Feuilletonisten Fritz J. Radatz. Jeden Tag wird mehr ausradiert. Auf der Suche nach kulturerhaltenden Reihen stößt Spreckelsen unter anderem auf die Handliche Bibliothek der Romantik im Sezession Verlag. Dort arbeitet man mit einem weiten Romantikbegriff, Romantik als Transformation von der Aufklärung in die Moderne, so der Germanist Roland Borgartz, einer der Herausgeber. Tatsächlich scheint die Romantik, im Gegensatz zu dem, was wir die Klassiker nennen, so etwas wie ein kultureller Kern zu sein, der immer wieder aufpoppt oder vielleicht auch einfach immer weiterlebt. Romantiker kann jeder sein, steht denn auch über Tilman Spreckelsens FAZ-Text, und es gibt da zwei ganz anders geartete flankierende Beispiele bei der Konkurrenz, angewandtes Romantisieren im Feuilleton, wenn man so will. In der Taz beschreibt Lorena Spender eine Soundinstallation von Johanna Hedwa in der Ruine der mittelalterlichen Franziskanerklosterkirche in Berlin-Mitte. Die Autorin gibt sich Gedanken in der Ruine hin, das romantische Motiv in Literatur und Malerei schlechthin. Die hohen Mauern des gotischen Baus erstrecken sich in den Himmel. Beim Hören von trister Klaviermusik mit schweren Akkorden oder flatternden Noisegeräuschen liest man, dass die Sounds, Musik und Sprache dazu da seien, den Kapitalismus und eine Abwesenheit, das Nichts, zu hinterfragen. So geht angewandte Romantik. Oder so, wie es Marius Buhl im Tagesspiegel mit dem anderen romantischen Motiv neben der Ruine macht, mit dem Wald. Dabei geht es eigentlich um die Suche nach einem Straftäter. Aber auch das hat halt romantisches Potenzial. Seit Tagen sucht die Polizei bei Oppenau nach einem Bewaffneten. Den Waldläufer prägt eine mythische Landschaft, schreibt Buhl. Verschluckt vom Schwarzwald, heißt sein Text. Wenn alles eine Geschichte wäre, meint er, eine ausgedachte, sie müsste im Schwarzwald spielen. Ein Mann lebt in einer Hütte am Waldrand, die nicht die seine ist. Er wird entdeckt, während er mit Pfeil und Bogen hantiert. Vier Polizisten kommen, sie entdecken den Hüttenbewohner, der scheint ihren Anweisungen zunächst zu folgen. Dann zieht er plötzlich eine Pistole und entwaffnet damit die Polizisten. Er nimmt die Waffen an sich und flüchtet in den Wald. Die Geschichte ist echt. Sie spielt in diesen Tagen im Schwarzwald. Dieser Name geht auf die Römer zurück und entsprang, wie Marius Buhl schreibt, wohl eher ihrer Furcht vor dem unbewohnten Gebiet. Der Schwarzwald war ihnen eine natürliche Barriere zu den Wildlingen dahinter. Ein bisschen wie die Mauer in Game of Thrones, bewacht durch die Nachtwache, die sieben Königslande vor den schlafenden weißen Wanderern im Land des ewigen Winters schützen soll. Der Schwarzwald zu Buhl, ein Land der Mythen, wo Bäume das Licht nehmen, da lebt die Fantasie. Vielleicht ist es Zufall, vielleicht ja aber auch eine Folge der erzwungenen Zurückgezogenheit der letzten Monate. Die Romantik scheint gerade ganz vorn zu sein. Im Medium Buch, das sie womöglich retten kann, aber auch im Medium Feuilleton. Wir werden das beobachten.
Der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.